Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres beliebten Podcasts. Ich darf mit mir im Studio begrüßen
Tim Peters.
Und ich bin der Robert Kleinert. Hallo.
Hallo.
Und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder einen Gast haben.
Ja.
Heute bei uns ist Christoph Stosch aus Köln. Hallo Christoph. Schön, dass du da
Hallo.
Bist. Vielleicht, Christoph war tatsächlich mein erster Trainer. Also ich habe mein erstes Training in der Didaktik bei Christoph gemacht. Du bist schuld, Christoph, dass ich jetzt hier sitze.
Ja, das ist ja eine Schuld, die ich gerne auf mich
nehme. Magst du dich einmal mit eigenen Worten vorstellen, dass unsere Hörer dich einmal kennenlernen?
Ja gut, kann ich gerne machen. Ich bin neben dem, was ich sonst noch alles bin, aber von Ausbildung her am Ende ausgebildeter Krankenpfleger und Arzt, arbeite aber nicht mehr in der Patientenversorgung, sondern in der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln als Referent für Lehre, Studium und Studienreform und leite, und das mag möglicherweise der Grund sein, warum ich am Ende jetzt in dieser Folge bin, leite das Kölner Interprofessionelle Skills Lab und Simulationszentrum, KISS genannt, eins der im deutschen Sprachraum ersten Skills Labs. Und im Weiteren letztlich über die Verbindung der Skills Labs in gesamt Nordrhein-Westfalen und Deutschland, Österreich und der Schweiz, über die nämlich Gesellschaft für medizinische Ausbildung, den Ausschuss für praktische Fertigkeiten, in dem die Bemühungen, die Skills Labs aufzubauen, bundesweit am Ende zusammenlaufen. Zusammen übrigens mit Kai Schnabel, der diese wunderbare Sendung hier mit euch gemacht hat, über die eidgenössische Prüfung.
Richtig.
Genau. Dem, wo ich leider die Einstiegsfrage damals vergessen hatte, weil ich ein bisschen durch den Wind war. Aber die vergessen wir bei dir nicht. Wir haben uns als Einstiegsfrage überlegt, was war die witzigste oder kurioseste oder überraschendste Situation im Skills Lab, thematisch passend, die so erlebt wurde. Ich fange einfach mal an. Die Situation, die ich mal erlebt hatte, war, da war eine Situation mit Konfliktpotenzial und ein Simulationspatient sollte eben einen Patient spielen, der ein bisschen Konflikt simuliert, und ein Studierender sollte damit umgehen. Und der Simulationspatient hat sehr übertrieben in der Darstellung und der Studierende, Zitat, wollte sich das nicht gefallen lassen, und am Ende standen beide voreinander, Nase an Nase, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier nicht einspringe, dann prügeln die sich gleich wirklich, und beide waren danach auch immer noch auf 180, haben mir beide erzählt, wie unverschämt, und ich habe gedacht, hui, zum Glück hast du noch runtergekocht bekommen, aber auch wie stark die Methode Simulation an der Stelle ist, weil die waren beide hundertprozentig drin.
Also Zeichen für exzellente Simulation.
Genau. Also folgt dem bitte nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Robert, du bist.
Ich habe nachgedacht, und mir kommt vor allem was aus der Ausgie-Prüfung, weil wir das eben in Köln, das war ja sozusagen in diesem Skillstep-Gebäude daher, aber das ist so schön, dass ich es trotzdem erzählen möchte. Als ich noch in Köln war, habe ich die Prüfung abgenommen für die Abdomenuntersuchung. Und für alle, die das Skillset in Köln nicht kennen oder wo der Ausgie abgenommen wird, das ist ganz klassisch, dass wir eben einen Raum haben und Prüferin sitzt hinter der Scheibe sozusagen. Und das ist natürlich super effizient dort. Das ist so, dass der Mittelraum, da sitzen zwei Prüfer, Rücken an Rücken, die jeweils dann gegensätzlich in die gegensätzlichen Räume schauen. Und hinter mir saß der Gynäkologe. Und ich hatte einen Studi, der sollte das Abdomen einer Probandin untersuchen, einer SP, und der untersuchte dann so, der war schon recht unsicher.
Ja.
Und ich wollte ihm zusprechen und wollte einmal mich einmischen, was ich sonst nicht mache, aber wollte einmal reinsprechen. Und in dem Augenblick, wo ich den Knopf drücke, spricht auch der Gynäkologe auf der anderen Seite und sagt zu der, sehr laut, zu seiner, ich glaube, dem Prüfling, sagt, Sie müssen schon die Brust richtig untersuchen. Weil sie hatte so ein Brustphantom an. Und ich konnte meinen Studenten gerade noch zurückhalten, während der Abdomenuntersuchung an die Brust der SP zu langen. Ja, das war, musste man dann nachher auflösen, ja.
Ja, sehr schön, danke. Christoph.
Ja, eine Situation, die mich wirklich tief beeindruckt hat und deswegen aus der Kategorie bedenkenswert kommt, ist tatsächlich, dass es vor unserem Skills Lab einen Notfall gegeben hat, ist Patient umgekippt aus dem Klinikum und der wurde erst versorgt von Studierenden, die aus dem Skills Lab rausgelaufen kamen. Also unsere Studierenden, die Notfallversorgung bei uns gelernt haben, und bevor noch das Notfallteam über die 555 sozusagen bei uns anreifen konnte, war die Erstversorgung prima gelaufen und das Notfallteam konnte sich entspannt zurücklehnen. Das fand ich beachtenswert.
Ja. Ja.
Und ich habe im Grunde genommen für meinen Teil daraus gelernt, dass das, was wir tun, sehr viel damit zu tun hat, wie die Kompetenzen der Studierenden sich entwickeln und dass sie sich entwickeln.
Mhm. Ja, ja, schönes Beispiel. So, Robert, jetzt gehen wir in Medias Res.
Ja.
Bitteschön.
Jetzt ist die, ich glaube, die, jetzt ist diese Frage schon ein bisschen beantwortet, gerade durch das, was gerade erzählt wurde. Aber ich frage es jetzt trotzdem.
Richtig, da kann ich noch ein bisschen ausholen.
So. Wir haben Lehrkrankenhäuser, wir haben Ambulanzen. Wir lernen am besten, indem wir etwas in der Realität tun. Wozu brauchen wir ein Skills Lab?
Ja, du hast es im Grunde schon gesagt, Robert. Ich glaube, am Ende natürlich ist nichts realer als die Realität. Mhm. Und da werden wir auch nichts dran ändern können. Aber es gibt Lerngegenstände, die sich aus meiner Sicht heraus im kompetenzbasierten Unterricht entwickelt haben, die wir nicht an Patienten trainieren wollen. Mhm. Und da geht es zum Beispiel um die Notfallkompetenz, wie eben erwähnt. Wir werden keine Leute auf der Straße anfahren, um Material für den Unterricht zu haben. Und jetzt könnte man das von da aus weiter deklinieren. Ja, also es gibt Überbringen schwerwiegender Nachrichten zum Beispiel, wo man sagen würde, ja, das kann man natürlich das erste Mal am Patienten tun, aber was tut man dem Patienten damit an oder der Patientin? Und ist das eigentlich gerechtfertigt, wenn wir zumindest ausreichende Mittel und gute Mittel haben, diese Frage im Vorfeld zu beleuchten und kompetenzbasiert bei den Studierenden zu verankern. Mhm. Mhm.
Ja. Wie ist denn so, ich meine, du hast ja gesagt, wie du auch in der GMA zum Thema Skills Lab auch schon seit vielen Jahren aktiv bist und das wirklich, wirklich auch massiv mit Kai zusammen förderst. Wie ist denn so der Stand Thema Skills Labs aktuell? Was würdest du sagen im deutschsprachigen Raum? Ist das jetzt überall schon komplett breit etabliert und auf dem Top-Stand? Gibt es da noch Probleme? Und auch mit einem Blick ins Internationale, wie stehen wir denn so da?
Ja, die Frage ist natürlich sehr komplex.
Ja.
Und ich denke, wir fangen mal so in der deutschen Situation an. Oder vielleicht Deutsch, Österreich, Schweiz, weil das zumindest vergleichbar ist. Am Ende kann man sagen, Skills Labs selber kommen der Historie nach aus den Niederlanden. Da gab es so den ersten Aufschlag dazu in den 70ern. Dann, das habe ich allerdings erst auch in der Zeit gelernt, hat das AKH in Wien 85 ein Skills Lab aufgebaut. Letztlich alles nur vereinzelt und kleine Einheiten letztlich, die angefangen haben, wo es darum ging, überhaupt erstmal sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, was heißt eigentlich Kompetenzbasierung Unterricht? Mhm. Wie weit geht das? Was muss ich dafür tun, um am Ende sagen zu können, ja, ich habe bei den Studierenden Kompetenz aufgebaut. Ne? Mhm. Und verbunden ist es natürlich eng mit der Frage, was ist eigentlich Kompetenz? Und wenn wir das sozusagen als Zusammentun von kognitiven, emotionalen und fertigkeitsbezogenen Dingen sehen, die aber am Ende, und das ist ein ganz wesentlicher Begriff, auch am Patienten angewendet werden, Klammer auf können, dann haben wir einen Kompetenzbegriff, der uns dazu bringt, zu sagen, okay, wie trainieren wir denn das? Und das ist mit der 7. Novelle der Approbationsordnung, in dem überhaupt erst die Kommunikation beispielsweise in die Approbationsordnung hineingeschrieben worden ist und fortfolgend natürlich auch gewachsen ist tatsächlich im Bereich der Medizin eingezogen. Gleichzeitig gab es eine Entwicklung zu überhaupt einer kompetenzbasierten Ausbildung, also weg von rein kognitiver Ausbildung, so nach dem Motto, ja, ja, das lernst du schon on the job, hin zu... Es gibt Bereiche, die wir im Vorfeld auch schon so weit ausbilden müssen. Und jetzt nehme ich mal eine ganz einfache Kompetenz. Jeder, der am Patienten etwas tun möchte, muss wissen, wie Hygiene am Patienten richtig geht. Mhm. Unsere Studierenden lernen das jetzt sozusagen im ersten Semester. Und ganz wichtig, das ist ja keine neue Erkenntnis. Die Erkenntnis allerdings ist neu und hat sich in den letzten 25 Jahren wirklich durchgesetzt, eigentlich, dass man für das Training solcher patientenbezogener Kompetenzen spezielle Zentren braucht und auch Spezialisten, die das Training dieser Kompetenzen übernehmen. Und das ist, egal wie man es nennt, aber am Ende doch das Skills Lab. Und weil diese Entwicklungen alle zusammengelaufen sind und am Ende sich keine Fakultät dieser Sache entziehen möchte und auch kann, deswegen hat es in den letzten 20 Jahren einen Aufwuchs an kompetenzbasierter Ausbildung in Skills Labs, die dafür aufgebaut worden sind, gegeben. Es ist allerdings lange nicht so, dass alle Skills Labs gleich groß, gleich funktionierend, gleich eingebunden ins Curriculum sind und so weiter. Da gibt es noch eine große Variabilität. Insofern muss man sagen, ja, wir sind ein gutes Stück weitergekommen in der Dachregion und wir haben aber trotz alledem noch ein gutes Stück zu gehen.
Okay. Und jetzt der zweite Teil meiner Frage, wenn man jetzt so mit internationalen Sachen vergleicht. Ich muss immer dran denken, ich war in meinem MME, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber da war ich in Ottawa, in deren Simulationszentrum. Und wenn man sich vorher die Sachen angeguckt hat, hat man gedacht, mein Gott, was die da alle auffahren. Das war wieder mit Hochglanzbildern und tollen Texten und so. Aber als ich dann da war, habe ich gedacht, naja, ist ja eigentlich wie bei uns in Bochum, als ich damals in Bochum war.
Also da war schöner.
Die Bilder waren. Aber nee, es war jetzt gar nicht so weit weg davon. Da war ich dann auch ein bisschen erfreut nach dem Motto, okay, ne, wir sind gar nicht so weit weg davon eigentlich. Wie würdest du das sagen? Ist das von mir eine Momentaufnahme oder?
Nein, im Prinzip nicht. Also Skillsteps gibt es überall auf der Welt und auch da ist die Variabilität so unglaublich groß, wie man es sich nicht vorstellen kann. Das fängt bei einem Zimmer an, wenn es das überhaupt gibt, bis hin zu Zentren mit 10.000 Quadratmetern, in denen rund um die Uhr irgendwelche Fortbildungen gemacht werden, die sich möglicherweise irgendwelche Potentaten ins Land gestellt haben, um dann eine entsprechende Weiterbildung zu machen. Was ich gar nicht kritisieren will, sondern denke, das zeigt, wie groß der Range ist, der auf der Welt vertreten ist. Aber wenn man in die Fakultäten hineinschaut, die vielleicht in vergleichbaren Ländern sind wie wir. Sie haben dann, spiegelt sich das, was wir in den letzten Jahren hier aufgebaut haben, auch durchaus da wieder. Also Skillsteps sind eigentlich allerorten in irgendeiner Form vorhanden. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, die hier oder da vertreten werden, aber ich finde, das ist natürlich auch immer abhängig von dem Curriculum und von den sonstigen Bemühungen, wie man die Kompetenzen aufbaut. Und da würde ich am Ende sagen, ja, Skillsteps sind ein guter Weg dafür, aber wahrscheinlich nicht der einzige.
Wenn wir jetzt schon so viel über Kompetenzen reden, dann nochmal für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so im Thema sind, die vielleicht Skillsteps noch nicht so kennen.
Also glaube, auch für dich, Robert, auch.
Ja, ne? Für mich auch. Deswegen ist die Frage auch für mich sehr wichtig, persönlich. Wir denken ja dann ganz schnell eben an Fertigkeiten, ne? Also wir sozusagen an einem Modell oder so. Aber wenn ich über die Kompetenz spreche, dann, du hast es schon angedeutet, auch mit dem Überbringen schlechter Nachrichten und so, dann gehört da ja auch vielleicht sowas wie Haltung zu, affektive Lernziele und so. Wir haben ja schon mal häufiger in diesem Podcast auch darüber gesprochen, wie herausfordernd das ist, so etwas zu trainieren und vor allem auch zu prüfen. Und geht das überhaupt? Wie sind eure Strategien dazu? Und vielleicht hast du mal so ein Beispiel für uns und unsere Hörer, wo ihr das adressiert.
Also in Köln, was wir im Grunde genommen als Programm longitudinal adressieren, sind drei große Themenblöcke. Das eine sind technische Fertigkeiten tatsächlich. Da geht es dann um sowas wie Blutabnahme oder Ähnliches. Es geht natürlich auch in diesem Bereich um Hygiene. Und da sind wir schon fast ein Stückchen weiter, weil Hygiene in der Medizin ist nach meiner Vorstellung eigentlich eher eine Einstellung als eine Fertigkeit. Natürlich gehören auch Fertigkeiten dazu, aber ob ich hygienisch arbeite oder nicht, hat eher etwas damit zu tun, ob mein Mindset entsprechend geprägt ist oder nicht. Deswegen versuchen wir, in allen technischen Fertigkeiten entsprechende Hygieneskills direkt mitzuvermitteln. Also letztlich das eine nicht ohne das andere zu vermitteln, weil wir davon ausgehen, dass wir natürlich auf der einen Seite als Vorbilder in dieser Vermittlung fungieren, aber auf der anderen Seite dann auch durch die Studierenden diese Punkte in die Handlungsanweisung und in die Handlungsübernahme mit aufgenommen werden. Wir haben zwei weitere Stränge, an denen es vielleicht auch klar wird. Das andere ist Kommunikation. Da habe ich ja ein Beispiel schon für genannt. Aber das geht natürlich viel früher los. Also die Frage, wie gehe ich überhaupt mit dem Patienten um? Aufbau einer Ärztin-Patientinnen-Beziehung ist ein ganz wesentlicher Punkt und natürlich ist das einstellungsbezogen. Genauso wie in der Notfallmedizin, wobei die wesentliche Einstellung der Notfallmedizin aus meiner Sicht, und das gilt natürlich für alle Bürger, aber noch mehr für diejenigen, die eben als Profis da sind, ist eben zu wissen, was man kann und dass man es tatsächlich auch einsetzt, wenn es notwendig ist. Dafür machen wir ein relativ aufwendiges Training. Jedes Jahr fast sind unsere Studierenden in irgendeiner Weise mit Notfalltraining betraut, damit sie anschließend auch in der Lage sind, das Gefühl haben, dass sie in dieser Hinsicht kompetent sind. Das ist das eine. Schwierig geht es oder wird es eigentlich, wenn man über die Frage der Prüfung von Einstellungen redet. Natürlich kann man das alles machen. Da gibt es Settings für der Situational Judgment Test oder ähnliches, die mit extrem viel Aufwand betrieben werden müssen. Mir macht das deswegen immer Bauchschmerzen, weil ich bei der Überprüfung von Einstellungen oft an den Verweigerungstest denke, den unsere Generation noch hat mitmachen müssen, wenn sie nicht zur Bundeswehr wollte.
Ich habe ein Gutachten geschrieben, was ich aus dem Internet damals mir runtergeladen hatte. Das war mein.
Ja. Genau, der Opa. Das ist aber, du bist ja noch jünger, Tim, und deswegen war das bei dir vielleicht schon etwas eingespielter. Nichtsdestotrotz,
dieses
schöne Lied von Bab, stell dir vor, du wirst im Wald und hältst in Axe Bay. Ne? Mhm. Letztlich die Frage, kann man über kognitive Tests in irgendeiner Weise eine tatsächliche Einstellung feststellen oder bekommt man dann eigentlich nur sozial erwünschte Ergebnisse? So, und da bin ich eigentlich eher ein Verfechter dafür zu sagen, wachsen tun unsere Studierenden von alleine. Wir müssen ihnen nur Gelegenheit geben, darüber nachzudenken. Und das, denke ich, ist aus meiner Sicht überhaupt, wie wir ja seit Hattie wissen, einer der größten Lernattraktoren, ne, liegt sozusagen in der Reflexion über sich selber. Und das ist das, was ich realistisch gesehen im Moment für uns als formatives Prüfungssetting sehe. Also nicht gekoppelt daran, ob jemand irgendwie weitermachen darf oder nicht, sondern eher daran gekoppelt zu sagen, okay, wir wollen an dieser Stelle gemeinsam diskutieren und gucken mal, wo du stehst, an welcher Stelle und was sind eigentlich Punkte, an denen noch Lernbedarf ist.
Ich würde jetzt einen Schritt von der Prüfung noch mal kurz weggehen, aber der Begriff Curriculum ist jetzt ein paar Mal gefallen. Und was ich aus anderen Gesundheitsberufen kenne, die jetzt auch neu oder vergleichsweise neu mit Skillsets gestartet sind, aber was ich auch von Standorten aus der Medizin kenne, ist, dass es manchmal schwierig ist, die Lerneinheiten im Skillslab vernünftig im Curriculum zu verorten und da rein zu integrieren. Wie sind die Erfahrungen, die du da gemacht hast? Und was würdest du vielleicht empfehlen, wenn Leute sagen, ja, wie baue ich das denn? Jetzt habe ich da ein tolles Gebäude bezahlt bekommen, in Anführungszeichen. Ich habe die Modelle, ich habe Ressourcen, wir sind alle motiviert. Wie kriege ich das Ganze jetzt sinnhaft ins Curriculum rein? Ist eine sehr große Frage, aber vielleicht so einen kleinen Hinweis.
Ja, also zum einen finden wir, wenn wir alleine in die Landschaft der Skillsets in Deutschland, Österreich und der Schweiz gucken, sehr unterschiedliche Modelle. Wir finden Curricula, die rein als zusätzliche freiwillige Curricula laufen und trotz alledem aber wesentliche Fertigkeiten der ärztlichen Tätigkeit vermitteln. Da sind die Studierenden sehr stark aufgefordert, selber zu entscheiden, was sie an der Stelle wahrnehmen oder nicht. Wir finden aber auch genauso Curricula, in denen die fertigkeitsbezogenen und kompetenzbezogenen Anteile an der Stelle mit dem Curriculum verwoben sind und in denen die meisten Anteile pflichtmäßig zu erfüllen sind.
Ja.
Zumindest auf einem unteren Level, um es mal so zu sagen. Also ein Basislevel, was alle Studierenden werden leisten müssen in diesen Zusammenhängen. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, entlang der Stofffülle, die wir im Curriculum ohne dies für unsere Studierenden haben, den wichtigsten Fertigkeiten, also den Dingen, die unsere Studierenden in Formulatur, im PJ, zu Beginn der Weiterbildung tatsächlich beherrschen müssen, auch einen ausreichenden Raum einzurichten und damit das notwendige Gewicht zu geben. Also ich plädiere an der Stelle extrem für eine Einbindung der Fertigkeiten ins Curriculum. Das heißt nicht, dass ich nicht in gleicher Weise auch dafür plädiere, zusätzliche Angebote für Studierende zu schaffen, in denen sie ihre Kompetenzen selbstgesteuert verbessern können. Überdies ist ja der Unterricht eigentlich, was die curriculare Einbindung angeht, natürlich immer auch so ein Dreischritt. Ne? Da geht es um die Vermittlung und dann kommt ein großer Block, in den die Studierenden selbstständig üben müssen mit dem Material, mit den Anleitungen, die sie im Vorfeld hatten, vielleicht mit E-Learning oder Skripten oder sonst was gemeinsam an Modellen, die eben auch an sich nochmal wieder Feedback geben, ob es funktioniert. Also wenn ich in eine künstliche Vene rein injiziere oder vielleicht Blut abnehmen möchte und es kommt so eine rote Flüssigkeit zurück, ist das ja ein Feedback, dass ich in der Vene bin. bis hin dann zu dem letzten Element, nämlich der Überprüfung, wobei wir im Curriculum mit Ausnahme oder mit einigen Ausnahmen aber doch im Wesentlichen formative Prüfungen vorschlagen, weil der Fertigkeitenerwerb und der Kompetenzerwerb zu unterschiedlichen Zeiten für die unterschiedlichen Studierenden immer ausgesprochen heterogen ausfällt. Und es ganz wichtig ist, den Studierenden Rückmeldung darüber zu geben, was eigentlich das ist, was sie noch lernen müssen.
Mhm. Okay.
Wir haben jetzt sehr viel über unsere Medizinstudierende gesprochen. Und einmal im Semester fahre ich ja noch zu euch und gebe da Unterricht. Darf ich aber euch im Skillset machen für die Chirurgie. Und was mir da jedes Mal auffällt, sehr positiv oder häufig, ist, dass da auch interprofessionell relativ viel los ist. Kannst du da ein bisschen euren Ansatz nochmal vorstellen? Ich sehe häufiger ja, Gruppen, die da trainieren, die eben nicht Medizinstudierende sind. Ich weiß nicht, ich trainiere die immer noch zusammen. Was gibt's für Formate bei euch?
Also vielleicht muss man zwei Dinge miteinander nicht verwechseln. Das eine ist der studiums- oder ausbildungsbezogene Anteil, wo wir versuchen, interprofessionellen Unterricht zu machen und schaffen das auch in einigen Teilbereichen, insbesondere da, wo, ich sag mal, die Lernziele der Studierenden gleich sind. Also ein Erste-Hilfe-Kurs mit der präklinischen Versorgung und Ähnlichem zu machen, ist, egal welcher Provenienz ich bin, eigentlich dasselbe. Es differenziert sich dann aus, wenn es darum geht, wie es weitergeht und so weiter. Da muss man drüber nachdenken. Und wir versuchen seit längerer Zeit interprofessionellen Kommunikationsunterricht hinzubekommen. Das ist aber nicht so trivial, denn in der Kommunikation geht es ja auch darum, dass man für sich selber sozusagen eine Reflexion der eigenen Profession betreibt. Also geht sehr schwer in den Bereich Professional Identity Formation hinein und deswegen ist das nicht so trivial regulierbar. Im Feld der Weiterbildung, also der Weiter- und Fortbildung, wir haben neben den 4.000 Studierenden, die wir im Jahr im Skillset zu Besuch haben, natürlich auch 2.500 Klinikmitarbeiter, die unterschiedliche Kurse machen, haben wir sehr viele interdisziplinäre Ansätze und das geht los bei der Anästhesiologie, aber natürlich auch den sehr heterogenen Teams aus den Kliniken, die kommen, um BLS-Kurse zu machen und.
Okay.
Das ist also in diesem Feld schon sehr viel weiter verbreitet. Und am Ende ist es natürlich dadurch zu erklären, dass ja auf den Stationen in den Funktionseinheiten natürlich in der Regel immer interprofessionelle Teams arbeiten.
Absolut.
Und die kommen eigentlich dann auch zu interprofessionellen Vermittlungen, klar.
Ich hätte eine Frage, die würde nochmal an diese Weiterbildung anknüpfen. Nämlich auch da gibt es ja dann häufig und manchmal eben auch getrennt von den Skills Lab für das Studium ja auch Simulationszentren im Bereich Fort-Weiterbildung. Gibt es denn da Ansätze, wo man quasi Aus- und Weiter- oder Fort-Weiterbildung auch verschränkt miteinander und zwar jetzt nicht nur räumlich, organisatorisch, sondern im Grunde auch didaktisch und inhaltlich? Ich kenne da nichts, aber wäre ja interessant.
Ja, das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Und die will ich mal sibyllinisch beantworten. Also ich denke, dass wir mit der Weiterentwicklung des NKLM 3.0 irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo wir anschlussfähige Beschreibungen der Kompetenzen vorhalten, an die dann die Weiterbildung anknüpfen könnte, wenn sie denn gut organisiert wäre. Und jetzt wage ich mich natürlich weit hinaus, denn kann man da überhaupt
nicht. Wir sind ja hier unter uns, wir sind unter uns.
Am Ende ist es so, dass wenn man ein bisschen in die Weiterbildung hineinschaut, eine gewisse Regulation wahrscheinlich not täte. Und der Anknüpfungspunkt für die Weiterbildung wäre dann das Qualifikationsniveau auf NKLM-Basis.
Ja, okay. Ich habe noch eine andere Frage zum organisatorischen Kontext. Es gibt Standorte, die haben die Skills Labs, sag ich mal, dezentral verteilt zum Beispiel, in verschiedenen Häusern, in verschiedenen Kliniken oder so weiter. So Einheiten, die sich so verteilen, teilweise an Fächer angebunden oder auch räumlich bedingt oder so. Und es gibt andere, die wirklich, wie du es auch vorhin angesprochen hast, ein großes Simulationszentrum haben. Gibt es da Vor- und Nachteile oder aus der Erfahrung jetzt auch raus oder ist es total standortspezifisch, was sich wo lohnt?
Also zum einen glaube ich, darf man die historische Entwicklung dieser Zentren nicht beiseite lassen. Mhm. Es gibt immer Gründe, warum sich Dinge wie entwickelt haben. Das können Einsätze oder Ähnliches bestimmter Kliniken sein, die relativ früh erkannt haben, ja, wir wollen darin investieren und haben dann solitär ein Zentrum gegründet. Und dann kommt eine zweite Klinik auch auf die Idee. Und bevor die dann zusammenfinden, vergeht sicherlich einige Zeit. Aber ich kann zumindest aus meiner Position heraus sagen, dass die Organisation eines Gesamt-Skills-Labs, also die Öffnungszeiten zu realisieren. Wenn ich 4 Skills-Labs habe, muss ich 4 Öffnungszeiten oder 4-mal diese Öffnungszeit realisieren. Habe ich 1 Skills-Lab, dann kann ich die Öffnungszeit eben in diesem 1 Skills-Lab realisieren und die Personalkosten sind natürlich nur ein Viertel so hoch. Also die Bereitstellung und die Wahrnehmung hängt ja sehr viel mit den Öffnungszeiten zusammen. Also wenn ich den Studierenden sagen muss, ja, ihr könnt montags morgens von 8 bis 10 und freitags von 11 bis 13 Uhr kommen, dann ist das ein Angebot, was die Studierenden sicher gerne wahrnehmen, aber was vielleicht nicht ganz optimal ist. Unser Skillsap hat tagtäglich im Semester geöffnet zwischen 9 und 19 Uhr. Die Studierenden können da hinkommen. Wir haben ein Café zum Aufenthalt. Sie können sich entsprechend Modelle suchen, um damit zu üben. Sie haben Möglichkeiten, die Räume, wenn sie nicht durch den Unterricht belegt sind, für Lernen zu nutzen, also ob das Lerngruppen sind, alleine lernen oder was auch immer. Also wir verfolgen eigentlich das Ziel, ein Lernzentrum für die Studierenden zu sein. Und für die Fertigkeitstraining ist es tatsächlich auch so. Und insofern muss ich sagen, ich sehe in einem, ich sag mal, kompakten Skillset, was auf einer Stelle ist, möglichst verschränkt noch mit dem Simulationspatientenprogramm eigentlich sehr viele Vorteile.
Ja, okay. Wenn wir jetzt so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, jetzt auch mit NKLM 3.0 hast du angesprochen, der auf der Kippe stehenden AO, wo man nicht weiß, was da so noch kommt und passiert. Wo siehst du die Entwicklung hingehen? Gerade ja auch, weil, sage ich mal, Skills Labs und die Einrichtungen ja unter anderem ja auch nicht billig sind, muss man ja auch sagen. Gerade die Modelle zum Beispiel kosten ja doch immens. Und wenn man dann jetzt den sich so den nahenden Sparzwang im Nacken spürt, der sich so gerade bundesweit entwickelt und sich wahrscheinlich auch dann weiter durchschlägt bis zu uns. Wie siehst du da die Zukunft? Ist es etabliert oder sollte man auch Angst haben oder Sorge haben, dass es schwieriger wird oder so? Was denkst du?
Naja, also ich sag mal, zu Zeiten der Mittelverknappung kann man nie sicher sein, dass insbesondere natürlich neuere, ich sag das mal, Erfindungen oder Entstehungen irgendwie nicht doch wieder weggedacht werden.
Ja.
Persönlich habe ich aber nicht das Gefühl, dass die Fakultäten das tatsächlich tun werden, denn sie haben längst den Nutzen der Skills Labs erkannt. Und auch deswegen sind sie so gewachsen und deswegen sind sie in den Fakultäten nach meinem Dafürhalten auch durchaus angekommen.
Okay.
Es ist richtig, wir haben immer eine Mittelkonkurrenz und wir werden immer natürlich um den Anteil kämpfen müssen. Das ist eigentlich etwas, was mich in den letzten 30 Jahren Lehrunterstützung immer begleitet hat. Also letztlich ist die Frage auch nicht etwas, was neu ist für Skillsteps, sondern was immer schon den Bereich der Lehre in diesem Verteilungskampf Lehre, Forschung, Krankenversorgung betroffen hat. Und da braucht es eben sehr gute Fürsprecher. Insofern, glaube ich, sind wir sehr gut beraten, uns an der Stelle, ich möchte nicht sagen, mit den Studierenden zu verbünden, aber ein Programm zu zeitigen, was für die Studierenden sinnvoll, gut und vernünftig annehmbar ist, weil das eine Gruppe ist, die mit Sicherheit die Skillsets nicht missen möchte.
Ja, jetzt hast du den noch einen Punkt angesprochen und das würde mich zu meiner letzten Frage führen, die Verbindung mit Studierenden. Also wir haben ja in die Situation, dass wir viele Studierende als Tutoren haben, als studentische Tutorinnen und Tutoren, die mit Lehre machen, die sich auch mit engagieren, teilweise auch mit auf Tagung fahren, Skillslab-Symposium, da auch immer sehr präsent sind. Ist das auch ein Weg quasi, Studierende für die Lehre zu attrahieren? Also wie sind da so die Erfahrungen? Machen die eine Weile mit als Nebenjob oder hast du über die letzten Jahre auch mitgekriegt, dass darüber dann auch wirklich die Lehrenden der Zukunft sich schon so ein bisschen im Studium entwickelt haben?
Also das kann ich auf der einen Seite anekdotisch auf der anderen Seite von einer Untersuchung berichten. Erstens gibt es eine Selbstrekrutierungsquote, also wie viele Studierende unserer Fakultät in Kliniken vorhanden sind. Und das geht von 0 bis knapp 90%, im Mittel irgendwelche 12%. Das heißt, wir ziehen uns auch unseren eigenen Nachwuchs heran. Und anekdotisch kann ich dazu sagen, es gibt mehr als eine Handvoll Studierender, die bei mir im Skills Lab studentische Hilfskräfte waren und jetzt in den Kliniken als Assistenzärztin, Assistenzärzte ihren Dienst verrichten. Ich bin der Ansicht, dass natürlich die Möglichkeit, sich in diesem Segment zu bewegen, auch etwas damit zu tun hat, ob man Interesse hat, sich an einer Universitätsklinik anstellen zu lassen oder nicht. Das glaube ich sogar ganz gewiss. Gleichzeitig würde ich eigentlich, und da sind wir schon so ein ganz bisschen auch bei den Perspektiven, die am Ende curricular und auch für Skills Labs möglicherweise curricular sind, ich würde tatsächlich Peer-Assisted Learning durchaus weiter betreiben oder noch, ich sag mal, intensiver betreiben wollen, weil ich glaube, dass wenn wir alleine auf das Regelwerk des NKLM gucken und die Rolle als Scholar, also Lehrender, Lernender letztlich, dass eine hervorragende Art für die Studierenden ist, sich in dem Feld auszuprobieren. Wir können das im Skillset sehr gut organisieren. Die Qualifizierung der Tutorinnen und Tutoren ist natürlich eine ganz wichtige Vorbereitung dafür, also sowohl fachlich als auch didaktisch. Aber dann funktioniert Peer-Assisted Learning hervorragend und die Rückmeldung unserer Studierenden zu den angebotenen Kursen im Peer-Assisted Learning, die sämtlich natürlich das Programm im Skills Lab spiegeln. Also es gibt nichts, was nur als Peer-Assisted Learning angeboten wird und gleichzeitig aber im Unterricht nicht vorkommt. Aber andersrum natürlich schon, klar. Und an der Stelle können wir das gut abbilden und haben eigentlich einen großen Zuspruch von allen Seiten. Sowohl von den Studierenden, die als Tutoren fungieren, als auch von den Studierenden, die als Teilnehmende in den Kursen drin sind. Da sehe ich tatsächlich noch ein Feld, in dem wir hervorragend weiter forschen und weiter uns bewegen können, um zu gucken, wie wir das curricular noch besser verankern können. Auch in anderen Bereichen, glaube ich, ergibt es völlig Sinn.
Ja, ich habe auch immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass man über diese studentischen Tutoren auch eben die Studis nochmal näher, so sage ich mal, an die Studienorganisation, ans Curriculum und an die so auch dranbinden konnte, dass die verstehen teilweise auch, warum laufen Sachen so oder auch so ein bisschen und auch ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen vielleicht auch erklären, warum manche Sachen so laufen, weil sie plötzlich hinter die Kulissen gucken und auch die Handlungszwänge sehen, die wir ja auch manchmal haben. Das fand ich auch immer so ein kleiner Nebeneffekt, der ganz charmant war. Ja.
Ja, das war jetzt ein schöner Bogen, weil damit haben wir, also wir haben jetzt aufgehört mit Peer-Teachern und das ist ja im Prinzip Teach the Teacher und damit sind wir ja bei der Medizindidaktik und die ist ja auch sehr groß an der Uni Köln und dann schließt sich das Ganze jetzt. Ja, so haben wir auch angefangen mit dem ersten Satz. Ich glaube, wir haben viel gelernt, haben nochmal einen tollen Einblick bekommen in Skills Lab und möchten uns bedanken mit dir, Christoph, dass du...
Vielen Dank.
Dass du da warst und
aber bevor wir Tschüss sagen, noch eine Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben angefangen, euch zu nerven. Das machen wir jetzt jede Folge. Es gibt eine Umfrage in den Shownotes, wo wir etwas über euch erfahren wollen. Kennenlernen, hatte Robert beim letzten Mal gesagt. Nicht analysieren, sondern kennenlernen. Also bitte füllt diese Umfrage aus. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Das war noch ein kleiner Reminder. Jetzt kannst du weitermachen, Robert.
Ja, ich denke, ist alles gesagt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin. Bye bye.
Tschüss und vielen Dank, Christoph.
Dank auch für die Einladung. Danke sehr. Tschüss.